Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Gründungsbegleiter. Heute bei mir zu Gast ein unseren Hörern schon altbekanntes Gesicht. Ja. Thomas, schön, dass du wieder da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Für die, die Thomas nicht kennen, wir haben das in der letzten Folge kurz vorgestellt. Thomas ist einer unserer Beraterkollegen und Experte spezialisiert auf das Thema Resilienz und hat auch selber eine ganz spannende Lebensbiografie eigentlich hinter sich, anhand dessen wir jetzt hier in dieser kleinen Serie, die wir hier zum Thema Resilienz in der Gründung auch haben, das mal ein bisschen hinterleuchten wollen. Was heißt es weg von den Schlagworten, sondern was heißt es eigentlich im eigenen Erleben? Wir hatten beim letzten Mal das schon soweit vorgestellt, dein bisheriges Erwerbsleben, dass du 16 Jahre lang im Außendienst in einem großen Familienkonzern tätig warst und dann irgendwann in die Rolle gesteckt wurdest, Führungsverantwortung zu übernehmen und quasi das Auto vom Freitagnachmittag von der Rückfahrt vom Kunden gegen den Schreibtisch und Verantwortung und Mitarbeiterführung im Büro getauscht hast. Und an dem Punkt waren wir eigentlich das letzte Mal stehen geblieben. Ich erinnere mich noch, du hast auch eine kurze Anekdote erzählt, wo du dem Kunden 1% Skonto zu viel versprochen hattest, was dein Chef dann aber netterweise hinter dir sozusagen geklärt hat und dich da in Schutz genommen hat, bevor es zu einem riesigen Schaden an der Stelle kommt. Thomas, lass uns vielleicht dort nochmal ein Stück weit einsteigen. Also nochmal zurück in die Situation. Wir haben 16 Jahre lang Außendienst, große Kunden, Key Account Management und jetzt ist Montag früh und der Thomas bekommt eine neue Aufgabe. Kannst du dich in das Gefühl zurückversetzen?
Ich kann mich da sehr gut zurückversetzen, wirklich tatsächlich. Ich hatte es ja in der ersten Folge kurz gesagt, ich saß da noch nicht mal am eigenen Schreibtisch, die Welt war mir völlig fremd. Ich musste auf einmal mich an Pausenzeiten halten, musste in die Kantine gehen. Also für einen Außendienstler eigentlich eine katastrophale Situation, nicht mehr selbstbestimmt den Tag zu verbringen. Und ich habe mich dann aber auf die Situation eingelassen. Eingelassen klingt immer ein bisschen negativ. Ich hatte natürlich am Anfang Ängste, Unsicherheiten. Aber trotzdem die Motivation und den Willen, das schon zu leisten und zu machen, weil es einfach spannend war, auch mit größeren Kunden zu sprechen, größere Kunden zu betreuen. Und ich habe dann aber schnell gemerkt, eigentlich schon innerhalb der ersten Woche, dass ich mich in einer ganz anderen Liga befinde. Also ich war dann auf einmal, wir haben das auch immer so ein bisschen im Spaß in der Firma gesagt, ich war auf einmal in der Bundesliga und da gibt es andere Regeln. Und da gibt es auch andere To-Dos und da habe ich schnell gemerkt, dass ich mich darauf einstellen muss. Also heute sagt man, brauchst du ein entsprechendes Mindset und das war damals dann tatsächlich auch so.
Okay, und jetzt hast du ja das letzte Mal gesagt, du hast dich selber in die Rolle des Schülers begeben und gesagt, okay, ich kenne mich hier, also im Inner Circle natürlich, nicht nach außen, aber ich kenne mich hier nicht aus. Ich bin offen von euch zu lernen und das hat dir in der Situation sehr stark geholfen. Kannst du uns das nochmal ein bisschen schildern? Also es macht ja was mit einem. Es macht ja mit der Person was. Du warst vorher jemand, der draußen zum Kunden fährt, jeden Termin vorbereitet hat. Du hast gesagt, das war immer deine große Stärke. Dass, egal wie der erste Termin war, der zweite war perfekt vorbereitet und du konntest da in das gleiche Setting wieder neu reinstarten, vom Prinzip her völlig losgelöst davon, was eigentlich eine halbe Stunde vorher passiert ist. Wie war das jetzt in der Situation, wenn du da in der Zentrale im Endeffekt bist, ja auch nicht zu einem anderen weglaufen kannst, die gleichen Leute um dich rum, das kriegen ja alle mit.
Also das war natürlich erstmal eine komplett neue Situation, mit der ich auch lernen musste, umzugehen. Aber ich habe mich dann auch wieder auf genau das konzentriert, was du gerade gesagt hast, die eigenen Stärken. Und da muss man sich auch ein bisschen erstmal so ein bisschen zurücknehmen oder reflektieren, kann man auch sagen. Und sich auch wieder Selbstbewusstsein aufbauen, auch wenn man weiß, man hat bisher alles ganz gut geschafft, aber man hat natürlich in so einer Position die ersten Zweifel, das ist ganz normal. Und ich habe dann tatsächlich mich wieder auf die Dinge besonnen, wo ich gemerkt habe, das hat doch schon früher geklappt. man ertappt sich dabei, dass es so ein bisschen das Pfeifen im Walde ist, wo man sagt, es wird schon irgendwie gut gehen. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, die Strategien und das Handwerkszeug ist eigentlich immer das Gleiche, nur die Zahlen sind größer und die Verantwortung ist größer. Und ich habe dann eigentlich nach den ersten Tagen genau an dem Punkt weitergemacht. Ich habe mich schlichtweg vorbereitet und ich habe mich noch besser vorbereitet. Und natürlich musste ich mich einlesen in Kundenhistorie, in die verschiedensten Dinge, die bei jedem Kunden wieder anders sind, verschiedene Konditionen, verschiedene Anforderungen, die unterschiedlichsten Gesprächspartner. Und ich habe aber eins gemerkt, mein Privatleben war ja auch mehr oder weniger so ein bisschen aus dem Fugen geraten, also nicht im Negativen, sondern ich war nicht mehr zu Hause. Ich war die Woche über, meistens von Montag bis Mittwoch, Montag bis Donnerstag, vor Ort im Hotel und war dann abends alleine. Und das war schon eine Phase, die geschlaucht hat, wo man sich dann auch noch mal neu aufstellen musste. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich wieder zu dem Zeitpunkt auf den Sport konzentriert. Also ich habe als Jugendlicher und als Kind schon mal im Bereich des Leistungssports war ich ein bisschen unterwegs, habe dann eigentlich immer auch Sport gemacht und habe dann aber zu der Phase, als ich dann abends immer im Hotel alleine saß, habe ich gesagt, so, und jetzt gehe ich joggen. Und wenn es am Abend nur 20 oder 30 Minuten war, auch wenn es geregnet hat, das sind alles keine neuen Erkenntnisse, aber das hat mir extrem geholfen. Geholfen hat mir das natürlich körperlicher Faktor Fitness, aber mir hat es extrem für den Kopf geholfen. Das ist ja auch bekannt, aber ich hatte so das Gefühl, bei mir ist das nochmal wichtiger, weil das geht mir heute noch so, wenn man Gedanken mit sich trägt, wo man grübelt, ich löse die am besten beim Joggen. Und ich gehe aber nicht los und sage, ich muss jetzt das und das Problem lösen, sondern ich renne einfach los, ich jogge, ich lasse das auf mich wirken. Und dann kommt irgendwann die Lösung zu der Idee, vielleicht auch erst beim nächsten Mal. Kann man ja nicht auf den Schalter drücken. Und da habe ich eins für mich geschaffen während dieser Übergangsphase, die sehr neu war. Man war von zu Hause komplett weg. Man war abends mit seinen Gedanken alleine, mit seinen Ängsten, mit seinen Dingen, die einem durch den Kopf gingen. Man wusste auch, wenn man jetzt vom Joggen zurückkommt, muss ich noch mal mich hinsetzen und muss noch mal für den morgigen Termin das Final vorbereiten. Und das waren Rituale, die ich mir da geschaffen habe. Und das ist ja auch keine neue Erkenntnis. Das ist auch nicht bei mir entstanden. Das ist ja bekannt, dass man sich mit Ritualen eine Struktur schafft. Jeder hat da verschiedene Ansätze. Und das hat mir geholfen, mich zum einen abends von diesen vielen Einflüssen, die ich dann in der Zentrale hatte. Ich wurde natürlich dann auch rumgereicht. Ich hatte auf einmal völlig neue Kontakte und Kontaktpersonen im Inneren. Mit der Buchhaltung musste ich Dinge klären, mit unserer Dekorationsabteilung, mit der Marketingabteilung. Also ich war so in den ersten Wochen, Monaten komplett geflasht, weil also alles auf mich einströmte. Und dann hatte ich ja noch mein normales Tagesgeschäft auch noch zu lösen. Und das musste ich abends im Kopf sortieren. Und das ist eben mir gut gelungen, weil ich mir diese Rituale geschaffen habe. Und ich gemerkt habe, nicht nur um des Rituals willen mache ich das jetzt, sondern es hat mir einfach geholfen. Und ich war dann so, dass ich auch gut geschlafen habe oder nicht so schlecht geschlafen habe und mich hingelegt habe und habe gesagt, okay, ich habe jetzt wirklich vieles gemacht, ich bin vorbereitet. Und wenn ich morgen in die Zentrale fahre, dann bin ich aussagefähig. Wir haben natürlich dort auch große Termine immer sehr intensiv vorbereitet. Also wir haben dort wirklich Rollenspiele gemacht und haben uns zusammengesetzt und haben dann die Rolle des Einkäufers eingenommen und haben gesagt, jetzt komme ich mit dem Argument, wie wird's tut da, was haben wir für Möglichkeiten, was haben wir für einen Verhandlungsspielraum. Also das habe ich sehr geschätzt. Das war natürlich auch nochmal sehr anstrengend. Und so wurde ich fit gemacht und am Abend habe ich mich von diesen ganzen Gedanken im Kopf, die habe ich sortiert, ich habe Sport gemacht, ich habe mich trotzdem noch mal kurz hingesetzt und ich wusste, der nächste Tag kann kommen.
Ich finde es schön, dass du das mit den Rollenspielen ansprichst, weil Das ist ja bei uns, wir haben bei uns im Gründercoaching einen Themenbereich Unternehmerpersönlichkeit, wo es um das Thema Verhandlungstraining durchaus auch geht. Wo wir eben genau das auch tun, mit den Kunden zu sagen, so, jetzt gibt es ein Rollenspiel über die Kamera, wir zeichnen das mal auf, auch wenn der Kunde das möchte, ihm da die Reflexion zu geben, wie er so wirkt und darüber natürlich eine gewisse Selbstwirksamkeit wieder zu bekommen und zu sagen, okay, ich weiß, wie ich dann auftrete in solchen Situationen. Finde ich also spannend, dass ihr das im Konzern genauso getan habt, wie wir das mit den Gründern, wenn die das denn möchten, auch machen. Das ist schon eine sehr spannende Erfahrung. Jetzt kam ja zu dem Beruflichen, ich erinnere mich dran, sorry, wenn ich da kurz reinkrätsche damit, auf einer der, kurz vor unseren letzten Terminen hatten wir uns irgendwie mal zusammen unterhalten und da hatten wir uns auch über die Situation unterhalten und hast gesagt, weißt du, damals, ich hatte in Leipzig gerade mit meiner Frau eine neue Wohnung, wir haben das alles bekommen, fanden eine Traumwohnung und vielleicht magst du die Geschichte kurz erzählen, was noch eins auf die berufliche Veränderung obendrauf gesetzt hat.
Ja, Christoph, du hast ein gutes Gedächtnis. Es war also in der Tat so, ich hatte, wir sind nach Leipzig gezogen, ich hatte meine Frau kennengelernt und stamme ursprünglich aus Erfurt, habe mein geliebtes Erfurt verlassen, das war also auch so ein kleiner Stressfaktor, bin nach Leipzig gezogen, die Wohnung war angemietet und wir hatten die jährliche Messe in Nürnberg und da hat mich mein Chef und meine Chefin an einem Abend auf der Messe, alle Gespräche waren beendet, nochmal zu sich in die Kabine gebeten und haben mir gesagt, dass sie mir also einen neuen Job anbieten könnten. Ich könnte also Vertriebsleiter werden für Zentraleuropa. Ich müsste mich aber morgen früh dafür entscheiden oder innerhalb von 12 Stunden sagen, ich mache es oder ich mache es nicht, weil natürlich auch im Unternehmen kurzfristige Entscheidungen getroffen waren und man wollte handlungsfähig bleiben und deswegen war die Entscheidung so kurz gewählt. Und ich hatte eigentlich nur ein paar Minuten Zeit, mit meiner Frau darüber zu sprechen und zu telefonieren und habe mich dann natürlich dafür auch entschieden, weil das eine große Chance für mich bedeutete. Und eigentlich auch die Fortsetzung meines bisherigen Wegs bedeutete. Also ich war darüber sehr überrascht, dass es so schnell kam. Ich war darüber aber genauso begeistert und motiviert und auch dankbar, diese Chance zu bekommen. Und habe dann am nächsten Morgen pünktlich um 8 auf dem Messestand zu meinen beiden Chefs gesagt, ich habe gut geschlafen, wir haben das zu Hause besprochen, ich gehe diesen Weg und das war natürlich dann nochmal auch privat nochmal die nächste Stufe, weil das bedeutete dann nicht nur in Deutschland aktiv zu sein, sondern in den verschiedensten Ländern von Europa verstärkte Reisetätigkeiten, noch weniger zu Hause, am Sonntag schon mal zum Flughafen reisen. Und das sind eben dann diese ganzen Dinge, die man auch abwägen muss und wo ich auch zu diesem dann vielleicht schon etwas fortgeschrittenen Punkt immer wieder auch, wir waren ja jetzt so ein bisschen bei diesem Thema Selbstfürsorge, immer wieder versucht habe zu reflektieren, geht es mir dabei gut, mache ich das Richtige? Und das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Punkt. Und natürlich hat sich mein Leben sehr beschleunigt und auch in meinem Umfeld haben viele gesagt, wie schaffst denn du das? Und du hast ja gar keine Freizeit und du bist ja verrückt. Ich habe das alles gern gemacht. Ne? Mhm. Und das ist das Einzige, wo dann die Dinge auch funktionieren, wenn man es gern macht. Dann guckt man auch nicht auf die Zeit und dann fühlt man sich auch dabei wohl. Und das ist mir immer geglückt, diese Selbstfürsorge, dieses Selbsthinterfragen und auch Dinge im Leben einzubauen, wo man sagt, das muss ich jetzt mal für mich machen und da geht es mir gut. Und da ist das gar nicht so wichtig, ob das jetzt 3 Wochen Urlaub sind oder ob das mal ein verlängertes Wochenende ist. Man muss erkennen, was für einen gut ist.
Ja. Das Spannende ist, und das ist ja das, was auch in der Gründungswelt ja immer eine Rolle spielt, das unterschätzt man immer. Ne? Man denkt, okay, man macht sich jetzt als Gründer selbstständig. Mhm. Also ich gehe zum Gewerbeamt, melde das an und zack, bin ich selbstständig. Nee, das ist ja ein riesiger emotionaler Prozess, der da auch stattfindet, wo ja ganz viele externe Faktoren auch eine Rolle spielen, wo ich ja sagen muss als Gründer, ne, also das eine ist jetzt sagen, ich mache jetzt eine neue Position, ich mache eine neue Firma, ich gründe ein neues Unternehmen, oh mein Gott, das habe ich die meisten zumindest, die gründen noch nie vorher gemacht, was kommt hier alles auf mich zu, wo sind meine blinden Flecke, wie kriege ich das alles hin und dazu kommt es ja auch plötzlich zu einer Veränderung in der Familie in der Regel, ne? Also dass ich sage, okay, ich bin ja nicht mehr jetzt im 9-to-5-Job, sondern vielleicht muss ich jetzt abends auf Veranstaltungen gehen, um meine Kunden zu gewinnen oder ich muss viel mehr arbeiten, als ich das vorher musste. Ich kann mir das zwar frei einrichten, aber es sind ja in allen Welten, die einen Menschen so berühren, wirkt sich ja so eine Gründung im Endeffekt auch aus. Jetzt hast du gesagt, dieses Thema, irgendwo muss ich dann mal sagen, was brauche ich jetzt für mich? Gibt es noch so ein paar Tipps von dir, wo du sagst, was ist so für die Selbstfürsorge? Was hast du für dich? Du hast das Joggen erwähnt. Das erklärt, warum die Marathons alle ausgebucht sind. aber was hast du für dich noch getan oder für dich erkannt, wo du sagst, Mensch, das war ein wichtiger Schritt für meine eigene Selbstfürsorge, damit es mir gut geht und ich alles andere auch entsprechend mit guter Laune schaffen kann?
Naja, da kommen wir eigentlich vielleicht zu so einem auch einem Resilienzpunkt, das ist so tragfähige Beziehungen.
Okay.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, der sich auch sehr, ja, sehr einfach und gar nicht so spektakulär anhört. Aber das ist das soziale Umfeld. Und das ist extrem wichtig. Und das war und ist auch bei mir wichtig und war auch in dieser Phase dieses Übergangs und der nächsten Stufe und nochmal einer weiteren Stufe, war das immer wieder ein wichtiger Punkt. Da muss ich allerdings an der Stelle mich bei meiner Frau bedanken, weil sie hat natürlich in meiner Abwesenheit zu Hause viel gemanagt, was auch soziale Kontakte und tragfähige Beziehungen anging. Ja. Und wenn ich dann am Freitagabend oder Freitagnachmittag nach Hause kam, dann hat sie sich nicht nur die Woche über um alles gekümmert, sondern sie hatte dann auch die Wochenendplanung schon parat und insofern gesteuert, dass wir wussten und dass ich wusste, da ist eine Geburtstagsfeier oder wir gehen mit Freunden ins Kino oder wir machen einen Kurzausflug. Und das hat mir immer extrem geholfen. Und wir haben also immer jedes Wochenende sehr intensiv verbracht. Und manche haben dann auch aus unserem Umfeld gesagt, man merkt es euch richtig an, wie intensiv ihr am Wochenende lebt. Weil wir haben also immer viel unternommen, wir sind sehr interessiert, wir gehen in Ausstellungen, wir gehen in Museen, wir gehen in Konzerte. Ja, das war immer sehr komprimiert, aber es war am Wochenende. Und das führte dazu, dass ich dann innerhalb der Woche immer noch mal diese Erlebnisse reflektieren konnte und gesagt habe, Mensch, das war toll. Da war ich im schönen Dresden spazieren. Das hat mir sehr gut gefallen. Oder ich war im Konzert. Und das ist auch eine ganz wichtige Säule in der Resilienz, dass man sich um tragfähige Beziehungen, soziale Kontakte kümmert. Und gerade in Stresssituationen, das kann ich auch nur jedem Gründer oder Gründerin ans Herz legen, dass man diese Balance schafft und sich auch das Netzwerk bewahrt und auch das Private bewahrt, auch den Sportclub und den Tennisverein oder Fußball oder was auch immer es gibt. Und das war bei mir und das ist auch heute noch so, diese kleinen Auszeiten, die man braucht, die muss man zulassen. Das musste ich auch erst lernen, in der Konsequenz dann wirklich auch mal zu sagen, nee, das Projekt bleibt jetzt mal liegen, jetzt mache ich mal was mit der Familie. Das ist für mich, das gebe ich gerne zu, auch ein Prozess gewesen, das noch stärker zu lernen.
Jetzt gibt es ja Leute, also jetzt eine tragfähige Beziehung, man hat ja ganz viele soziale Beziehungen, man hat Freundeskreise, die Welt wird immer problematischer, jeder hat in seinem Freundeskreis auch immer Leute, die versuchen, die eigenen Probleme bei jemand anderem abzuladen entsprechend. Also jetzt lernt man immer mehr Leute an der Stelle kennen, die auch sagen, okay, für mich ist das so ein, auch die Gründung so ein Schritt im Leben gewesen, generell ein Veränderungsprozess, wo ich gesagt habe, ich mache mich jetzt frei von Ballast. Also ich durchleuchte jetzt meine Beziehungen und gucke, wer tut mir eigentlich gut und wer zieht mich jedes Mal runter. Hast du dich auch von in der Phase von Kontakten entfernt, wo du gesagt hast, die waren mir eigentlich nicht Die haben mich immer nur runtergezogen, die haben mir eigentlich nur Probleme bereitet.
Absolut, das darf absolut. Also sowohl im Privaten als auch sogar im Beruflichen. Im Privaten ist es tatsächlich so, dass ich mit dem Begriff Freund und Freundschaft sehr vorsichtig umgehe. Mhm. Weil das ist für mich, da mag jeder anders drüber denken, aber der Begriff Freundschaft hat eine sehr starke Symbolik. Und es ist eigentlich auch so ein bisschen erwiesen, dass man im Leben 3, 4, 5 enge Freunde hat. Und mehr sind es eigentlich nicht. Mhm. Das ist jetzt vielleicht nur meine Theorie, aber ich habe das auch immer wieder mal so ein bisschen gehört. Und das ist auch alles eine Interpretationsfrage. Aber ich habe genau das dann auch tatsächlich gemacht, dass ich mich im Privaten von Menschen, ich will nicht sagen getrennt habe, aber ein bisschen zurückgezogen habe, die mir nicht gut tun. Das ist einfach so und das ist auch legitim, dass man das tut. Das ist auch wieder Selbstfürsorge, dass man sagt, da komme ich, wie du gesagt hast, da komme ich nicht auf schlechte Gedanken. Ich habe mich beispielsweise von Menschen zurückgezogen, die ständig meine berufliche Entwicklung hinterfragten. Aus welchen Gründen auch immer, die gesagt haben, du arbeitest zu viel und warum schaffst du das alles noch? Und dann habe ich aber gemerkt, dass das oftmals Menschen waren, die beruflich weniger erfolgreich waren. Nicht, weil sie die Chancen nicht bekommen haben, sondern weil sie vielleicht manchmal gar nicht so fleißig waren. Hm. Und dann wird immer so ein bisschen was impliziert, mach nicht so viel, damit so der Abstand zwischen uns nicht so groß wird. Und da lernt man natürlich in so einer Entwicklung auch, manche Freundschaften noch mal neu kennen. Das ist mit Sicherheit bei jedem Gründer und Gründerin auch so. Da sortieren sich die privaten Verhältnisse noch mal neu. Weil man nimmt ja selbst eine neue Rolle ein, man hat weniger Zeit. Und so war das bei mir genauso. Und ich habe mich auch im Beruflichen von dem einen oder anderen zurückgezogen, soweit man es konnte. Ja. Mit meinen Chefs hatte ich immer Glück. Auch wenn sie, wie ich sagte, sehr streng und sehr fordernd waren. Das war manchmal auch sehr anstrengend, aber in der Sache sehr hilfreich. Aber ich konnte es mir dann natürlich auch leisten, durch meine Position, die ich dann irgendwann hatte, mich nicht unbedingt mit den Mitarbeitern zu umgeben, die immer nur das Negative gesehen haben und gehadert haben. Mit denen habe ich zwar das ein oder andere Gespräch geführt, aber Menschen haben dann ihre Charaktere. Und das bricht dann doch immer wieder mal so ein bisschen raus, ja, trotz Hilfestellung. Und da habe ich dann sehr schnell gemerkt, da muss man ein bisschen filtern. Das muss man vielleicht gar nicht so offensiv machen, auch im Privaten nicht. Aber man muss seinen Weg finden, schlicht und einfach zu sagen, was tut mir auch gut im Umgang mit anderen Menschen.
Und das heißt quasi, das Thema tragfähige Beziehung heißt eben auch für sich selber mal durchzugehen, zu sagen, Wer schadet mir in dem Sinne, dass er mich immer nur belastet?
Genau.
Mit wem habe ich eine gute Zeit? Wer hilft mir in meiner, genau, Selbstfürsorge, weil ich mich da wohlfühle, weil ich das angenehm finde, weil ich da entspannen oder Sport zusammen, genau, oder was auch immer, genau, machen kann? Aber da tatsächlich einfach mal durchzugehen und zu sagen, Mensch, ich habe jetzt hier so viel Ballast, der noch dienstlich dazu kommt, dazu in einer Situation, zack, Wohnung neu und wieder wegziehen, privat dazu sozusagen, dann noch zu sagen, okay, jetzt muss ich mir nicht noch mehr Probleme aufholen, weil der Uli aus dem Fußballclub eben seine Trennung immer noch nicht verarbeitet, genau, hat und sich, genau, jeden Freitag bei mir.
Also das ist mir in der Tat wirklich gelungen. Du hast vorhin in der ersten Folge gefragt, bist du gecoacht worden? Hattest du Unterstützung bekommen? Nein, die habe ich tatsächlich nicht bekommen, weil es zu dem Zeitpunkt im Unternehmen nicht, ja, ich sag mal, nicht erkannt wurde, nicht üblich war, vielleicht die Zeit nicht reif war. Aber ich habe das selber auch so ein bisschen in die Hand genommen. Und ich erinnere mich, als ich dann auch in Leipzig ankam, mein Freundeskreis in Erfurt war zurückgeblieben. Da habe ich natürlich auch heute noch Kontakt, aber der war jetzt nicht so präsent und verfügbar am Samstag, weil ich ja in Leipzig lebe. Ich habe mir das dann aber auch dort aufgebaut und ich habe dort auch einen Sport- und Joggingfreund kennengelernt, mit dem ich dann relativ regelmäßig am Wochenende dann immer Sonntag früh joggen war. Und er ist auch in einer verantwortungsvollen Position. Und wir haben sofort den Draht zueinander gehabt. Und das war für mich auch gerade in dieser Umstellungsphase, neue Wohnung, neuer Wohnort, neuer Job. Es war ja erstmal alles, ich wusste ja noch nicht mal, wo ich zum Bäcker gehen muss. Also mein ganzes Umfeld existiert ja nicht mehr. Ne? Und diese Joggingrunden am Sonntag früh mit ihm, das war sehr angenehm, weil wir haben uns völlig ohne Zwänge auf Augenhöhe ausgesprochen, wie geht's mir, wie geht's ihm. So unter Männern eher ungewöhnlich, aber wir haben das gut hingekriegt und da ist auch ein ganz, ganz toller Zusammenhalt, den gibt es heute natürlich noch, ganz toller Zusammenhalt entstanden, weil ich ja auch achten musste, ich kann ja nicht am Wochenende nach Hause kommen und allen Ballast bei meiner Frau abladen. Ne? Ja. So, wie war die Woche? Natürlich hat sie immer gefragt und wir haben auch uns intensiv da ausgetauscht. Aber so diese Businesswelt, da spricht sich ganz gut, wenn man jemanden hat, der in einer ähnlichen Position ist und sagt, versuch's mal so, mach's mal so. Und das meine ich eben auch mit tragfähigen Beziehungen. Und das hat mir extrem geholfen. Und hilft mir auch heute noch. Ja.
Das ist eigentlich das Spannende, ne? Das sind dann so Unternehmerfreundschaften. Also ich habe das bei uns, kriege ich das ja selber auch mit. Ich sage, du kannst dich über bestimmte Themen halt in deinem Freundeskreis mitunter schwer unterhalten, wenn alle anderen diese Erfahrungen nicht haben und diesen Kontext sozusagen nicht haben. Und da ist es manchmal eben hilfreich, andere Unternehmerfreunde oder in ähnlichen Positionen zu haben und sagt, Mensch, hier kann ich jetzt mal völlig wertungsneutral mal einfach drüber reden und mir mal einfach auch einen Tipp nochmal holen. Mhm. Zu sagen, wie würdest du denn in der Situation umgehen? Du kannst dich ja einigermaßen hineinversetzen. Mhm. Wir haben jetzt relativ lange darüber gesprochen. Du hast jetzt gesagt, für dich war also in der ganzen Umbruchsituation, die ja wirklich eigentlich komplett das ganze Leben einmal auf links gedreht, also hätte eigentlich nur noch eine Trennung gefehlt im Endeffekt im privaten Kontext, um es ganz auf links zu haben, hast du gesagt, okay, eine gewisse, ich will jetzt mal das Wort Achtsamkeit für sich selbst nehmen, Sport eingebaut, tragfähige Beziehung aufgebaut. Zum Glück weiß gar nicht, wie man es heute nennen würde, aber eine Kontaktmanagerin zu Hause in Form einer Frau, die gesagt hat, Mensch, wir halten das ganze restliche Leben am Leben. Mhm. Sie ist ja wahrscheinlich selber auch arbeiten gewesen, also den ganzen Tag zu Hause gesessen und dein Leben gemanagt. Mhm.
Arbeiten und zwei Kinder.
Also auch volles Programm an sich. Mhm. Sondern sagen, okay, das eben aufgebaut, um aber auf der anderen Seite dann abgekapselt in der Zentrale sozusagen die Woche über performen zu können.
Genau so war es, Christoph.
Wann war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt erkenne ich, ich bin nicht mehr der Schüler, ich habe nicht mehr Unsicherheiten, sondern jetzt bin ich in der Rolle angekommen? Und du sagst, jetzt fühle ich mich wohl, jetzt ist es meine Rolle.
Ich glaube, das hat gar nicht so lange gedauert. Vielleicht war das ein Jahr, nachdem ich die neuen Aufgaben übernommen habe. Natürlich war für mich trotzdem immer alles noch neu, weil sich wie in jeder Branche Märkte verändern, Produkte sich verändern. Man hat ständig neue Herausforderungen und neue Themen. Aber ich gewann tatsächlich eine gewisse Sicherheit so nach einem Jahr. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Großteil der deutschen Kunden dann in der eigenen Betreuung. Also ich bin wirklich von Hamburg bis ins tiefste St. Wendel in Saarland gefahren und habe dort die Kunden betreut. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, ich wäre auch sicherer, die Erfolge stellen sich ein. Man hat ja in so einer Übergangsphase, profitiert man ja noch von Dingen, die Vorgänger eingeleitet haben. Hm. Und dann ist man so ein Jahr noch so ein bisschen, steht man so ein bisschen unter Schutz, weil das sind Werbemaßnahmen, das sind Konditionsverhandlungen, die sind ja alle noch, die werden einem ja übergeben, die sind fixiert. Und nach einem Jahr geht es dann so ein bisschen ans Eingemachte, weil dann werden die eigenen Leistungen sichtbar, die eigenen Verhandlungen, die eigenen Ideen. Und das hat sich nach einem Jahr dann ganz gut entwickelt. Und es ist ja nicht immer nur der Umsatz, der da zählt. Man bekommt dann relativ schnell auch im Unternehmen das Feedback, die Buchhaltung ist zufrieden, weil die Rechnungen werden bezahlt. Marketing ist auch zufrieden, weil die besprochenen Aktivitäten werden umgesetzt. Und so gewinnt man dann eine gewisse Sicherheit. Und das war, ich glaube, das kann man so sagen, nach 1,5 Jahren wurde man dann schon ein bisschen ruhiger. Aber die Firma und meine Vorgesetzten haben immer dafür gesorgt, dass es nicht so ruhig wird.
Jetzt bist du ja bei uns auch Gründercoach. Mhm. Und jetzt haben die Gründer, wenn die mit ihrer Firma starten, es sei denn, es ist eine Nachfolge, aber die meisten starten ja eher doch auf der grünen Wiese neu, die haben dieses Jahr Vorarbeit nicht. Was würdest du denen empfehlen, wenn ich mich nicht darauf ausruhen kann, zu sagen, also ausruhen ist das falsche Wort, aber wenn ich nicht sozusagen bestimmte Dinge einfach funktionieren, weil sie vorher schon mal angeleitet wurden, sondern ich tatsächlich jetzt in dieser Situation durchstarten muss. Wie bewahre ich dann eigentlich den kühlen Kopf?
Naja, ich glaube, Christoph, ich weiß, wie du es meinst, aber ich glaube, so ganz unvorbereitet wird nie ein Gründer starten. Zumindest ist er im Kopf oder sollte im Kopf vorbereitet sein. Aber ich weiß, wie du es meinst. Ich glaube, das Wichtigste ist, wie es vorhin schon mal sagte, sich mit den Dingen auseinandersetzen, in die Tiefe gehen, vorbereitet sein, einen guten Plan zu haben, nicht nur einen guten Businessplan und Finanzplan, sondern einen guten Lebensplan, weil das Gründen tangiert ja alle Lebensbereiche, auch im Privaten, wie ich es auch bei mir geschildert habe, auch wenn ich jetzt kein Gründer in dem Sinne war. Und das ist für jeden Gründer, glaube ich, auch extrem wichtig. Und auch, ich komme noch mal zu diesem Punkt, Selbstfürsorge ist für einen Gründer, glaube ich, auch extrem wichtig, um sich selbst ein Stück weit zu schützen und um sich erkennen zu können, wie fit ist er, also nicht nur körperlich, sondern auch mental. Wie ist sein Umfeld? Spielt jetzt wirklich wieder viel rein? Wie sind seine tragfähigen Beziehungen? Umgibt er sich mit den richtigen Menschen? Für einen Gründer ist ja gerade in der Startphase extrem wichtig, einen Rückenhalt in der Familie zu haben. Also wenn er dann abends eben nicht um 8, um 9 mit vorm Fernseher sitzen kann oder auch mal einen Geburtstag beim Freund ausfallen lassen muss, weil eben die Ausschreibung heute Abend fertig gemacht werden muss, dann muss der Gründer Rückhalt haben. Und er muss aber in erster Linie auch erstmal selbst wissen, dass es diese Situation geben wird. Und dass das, wenn man sagt, ein steiniger Weg, das hört sich immer so ein bisschen schwierig an und schreckt vielleicht den einen oder anderen ab. Aber jeder sollte sich darüber im Klaren sein, dass es schon anstrengend ist. Also Gründen und eine Gründung und auch ein Unternehmertum ist anstrengend. Ja. Sage ich jetzt mal so.
Definitiv.
Und es ist aber auch, es kann sehr viel Motivation geben und es kann auch sehr viel Lebensfreude geben und sehr viel Handlungsspielraum und Handlungsfreiheit. Deswegen sind ja viele Gründer und Unternehmer Menschen, die immer neugierig sind und Menschen, die was verändern wollen und tun wollen.
Also das Spannende ist, ich erinnere mich selber, ich habe bestimmt 8, 9 Jahre her, haben wir auch mit einem guten Kunden von uns irgendwie zusammengesessen. Und es ging um eine Abendveranstaltung. Und der sagte, okay, wir können alles machen, total toll. Bei mir gibt es eine Regel, die heißt, um 18 Uhr ist zu Hause Abendbrot mit der Familie. Und ich bin da, bis die Kinder um 19.30 Uhr im Bett sind. Das heißt, wir können die Abendveranstaltung so legen, dass ich entweder dazwischen weg bin oder aber wir fangen meinetwegen um 19.45 Uhr oder irgendwas mit der Geschichte an und ich habe das davor erledigt. Und das fand ich, diese Disziplin, total beeindruckend. Jetzt, viele Jahre später, wo ich selber Vater von 2 Kindern bin, stelle ich genau das fest, weil es bei uns ziemlich ähnlich ist. Ich versuche einfach zu dieser Zeit abends, wenn die Kinder ins Bett müssen, da zu sein, zu sagen, okay, das können wir zusammen machen. Das gibt auch viel Rückhalt. Ob ich danach noch auf eine Veranstaltung gehe, mich danach noch mit Kunden, mit Kooperationspartnern oder irgendwas anderem auch treffe, das kann ich durchaus einbauen. Aber diese feste Zeitblock im Kopf, und es ist gar nicht schwer, sein Leben da rundherum zu organisieren, klappt natürlich nicht in 100% der Fälle, aber selbst wenn es nur in 90% der Fälle klappt, ist das schon ziemlich viel wert. Und auch das ist vielleicht so ein Tipp, den ich an der Stelle mitgeben würde an die Gründer, wenn ihr das in ein Familienleben einbauen müsst, das Thema. Und natürlich ist der Rückhalt der Familie total wichtig. Aber schafft euch einfach auch feste Regeln, wo ihr sagt, so ist es. Das ist im ersten Moment vielleicht eine Blockade an einem bestimmten Punkt, aber man lernt, darum herumzubauen und alternative Lösungsstrategien zu entwickeln.
Christoph, da bin ich absolut bei dir. Also ich bin da auch mit meiner Biografie und auch mit meiner Lebensplanung und auch mit meiner Bereitschaft, Dinge zu tun, nicht immer das beste Vorbild gewesen, auch vor mir selbst. Das weiß ich auch. Mhm. Ich habe alles eigentlich untergeordnet. Das war damals mit Sicherheit auch eine andere Zeit. Heute sind viele, glücklicherweise sage ich mal, viele Dinge etwas anders in der Wahrnehmung, auch in der Gesellschaft geworden. Heute gibt es selbst im Vorstandsbereich Teilzeitmodelle oder sogenannte Tandemmodelle. Ne? Ja. Also es gibt viele Dinge, die sich verändert haben, weil es gesellschaftliche Erfordernisse sind, weil es persönliche Anforderungen sind. Und da bin ich absolut bei dir und kann dir da nur beipflichten und kann die Gründerinnen und Gründer auch nur ermutigen, das so zu tun, wie du es gerade gesagt hast, Freiräume einbauen. Das bedarf nochmal einer Spur Disziplin, ne? Weil man muss es tun. Man muss vielleicht das ein oder andere Mal einmal mehr argumentieren gegenüber Geschäftspartnern und anderen, aber wenn man es zweimal gemacht hat, haben die das dann auch verstanden und akzeptiert. Ja. Das ist ja das Interessante letzten Endes beim Unternehmer und beim Gründer, dass er seine Firma auf der grünen Wiese baut. Also im übertragenen Sinne. Ne?
Ja, ja.
Er kann ja alle Regeln aufstellen. Er kann alle Regeln neu aufstellen. Und dazu kann man und sollte man auch nur jeden ermuntern und ermutigen, das so zu tun. Das ist natürlich am Anfang überrollen eine andere Anforderung. Das ist ganz klar. Und das können interessante Dinge sein. Und ich war da schon immer frei davon. Ich weiß, wie ich bin. Ich kenne meine eigene Erziehung. Leistungsgedanke hat mich immer angetrieben. War ich auch nicht immer glücklich damit. Kann auch in der letzten Zeit besser damit umgehen. Aber ich habe einen sehr guten Freund seit über 30 Jahren. Der ist Unternehmer. Nach dem Studium gleich Unternehmer geworden. Und hat einen ganz anderen Tagesablauf als ich. Also ich bin ein Frühaufsteher, auch wenn mich das jeden Morgen schmerzt, so früh aufzustehen. Ja. Aber ich weiß, dass das für mich gut ist. Ich versuche immer, die wichtigsten Dinge zwischen 6 und 8 Uhr zu tun. Da bin ich fit, da macht mir das nicht so viel aus. Und dann kann der Tag kommen mit unvorhergesehenen Dingen, Anrufen, E-Mails, die ganzen Sachen. Und mein Freund, der nach dem Studium dann ein Einzelunternehmen gegründet hat, der ist ganz anders. Der schläft lange gern, kommt später ins Büro, ist vielleicht erst um 9 im Büro, ist dann abends lange vor Ort, hat einen ganz anderen Tagesablauf. Wir haben unbewusst, es kam nie zum Konflikt, aber mich hat das immer nervös gemacht, weil ich immer gedacht habe, mein Gott, wie schafft das? So kann man doch kein Unternehmen führen. Der macht das aber seit über 30 Jahren erfolgreich und hat genau seine privaten Anforderungen, auch gibt ja immer diese verschiedenen Persönlichkeiten. Wer ist der Frühaufsteher? Der spät ins Bett geht, ist die Eule und der Frühaufsteher?
Die Lerche.
Die Lerche. Ja. Danke, Christoph. Lerche und Eule. Also ich bin eigentlich die Lerche. Mein Freund ist so ein bisschen die Eule. Und ich habe da eine ganze Weile immer drüber nachgedacht und habe gedacht, so kann man doch kein Unternehmen führen. Das wird irgendwie gar nicht lange gut gehen. Er hat es über 35 Jahre jetzt gut geführt. Er hat einen Kundenstamm, er ist zufrieden. Und das finde ich eben auch, das ist eine ganz wichtige Sache, wie man als Gründer, als Unternehmer auch in diese Dinge reinwächst und auch versucht, seinen eigenen Lebensstil, seinen familiären Anforderungen möglichst so gut zu organisieren, dass man das packt. Und er ist ja nicht unglücklich, es funktioniert alles und die Familie auch. Und so gibt es eben diese verschiedenen Modelle.
Ja, also ich glaube, nach den vielen Jahren, die ich ja nur auch als Unternehmer tätig bin, ich weiß nicht, ob ich selber in so einen Job mit vorgegebenen Zeitsachen überhaupt wieder reinpassen würde, weil ich immer gesagt habe, für uns, das war so meine Hauptmotivation, damals die Avalia auch zu gründen, so im Roller gesagt haben, weißt du was, wir wollen eigentlich eine Atmosphäre haben, wo wir sagen, es ist keine Arbeit, es macht uns Spaß. Genau. Und ich komme hierher und das Büro ist ein Ort, an dem ich bestenfalls Freunde treffe. Mhm. Und dann verbringen wir irgendwie den Tag und wenn wir dabei auch noch Geld verdienen, dann wird's, dann wird's gut. Und das ist so die Atmosphäre, die ich ganz gerne aufrechterhalte und wo ich sage, darüber bin ich zum Beispiel persönlich auch ganz froh. Und ich bin auch, gut, mit Kindern geht es jetzt weniger, aber davor der absolute Langschläfer gewesen. Bei mir gab es mit einer wöchentlichen Ausnahme, aber ansonsten nie Termine vor 9.30 Uhr. Und das hieß für mich auch, ich komme um 9.15 Uhr ins Büro. Und ich weiß noch, wir hatten irgendwann einen Mitarbeiter, der kam auch aus dem vorher im Außendienst, der mir, weiß ich nicht, nach einem Monat irgendwann gesagt hat, sag mal, wie kann das eigentlich sein, dass die Chefs, auch wenn es an sich keine großen Hierarchien bei uns gibt, aber dass die Chefs eigentlich früh mitunter die Letzten sind, die ins Büro kommen. Du musst doch hier den Laden aufschließen und abends wieder zuschließen als Chef. Und ich gesagt, nee, die Diskussion führe ich im Übrigen genauso mit meinen Großeltern. Die haben das noch so gelernt, aber erstens arbeite ich ja nicht nur im Büro. Das heißt, du weißt ja gar nicht, ob ich nicht zu Hause schon am Laptop was mache, bevor ich hierher komme. Und zweitens, wenn ich mich damit wohlfühle, dann ist das meine Selbstfürsorge, im Endeffekt mir die Tage so zu gestalten, wie ich sie für mich auch gut brauche. Um einfach die heutige Folge mal ein Stück weit zusammenzufassen. Was wir jetzt von dir heute gelernt haben, ist das Thema Selbstfürsorge. Natürlich vielleicht nicht über alles zu stellen. Es gibt Sachen, denen muss ich mich als Gründer anpassen. Aber zu sagen, okay, ich sollte es auf jeden Fall auch in der Gründung von Anfang an einplanen. Also ich sollte sagen, okay, was brauche ich, damit es mir gut geht? Wie kann ich das eintakten? Wie nehme ich mir diese Auszeiten? Wir haben bei uns damals, als wir gegründet haben, uns Urlaubstage als Kontingent gegeben und gesagt, die dürfen und müssen genommen werden im Jahr, damit einfach auch diese Erholungszeiten da sind. Das zweite war das ganze Thema tragfähige Beziehungen, also tatsächlich sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext mal zu schauen, wer tut mir eigentlich gut und auf welches Fundament kann ich mich bei meinen Freunden, auch Freunden, Bekannten, Kollegen, wie auch immer, auch verlassen. Gegebenenfalls auch, wer tut es nicht? Von wem nehme ich vielleicht eher Abstand? Genau. Ich muss sagen, Thomas, sehr spannend. Ich bin gespannt, was uns in den nächsten Folgen noch so erwartet. Wir haben ja jetzt zwei der Faktoren der Resilienz, glaube ich, besprochen. Und wenn ihr auch wissen wollt, wie es weitergeht, dann würde ich sagen, bleibt dran. Abonniert einfach unseren Podcast, auf welcher Plattform auch immer ihr uns folgt, oder auf YouTube, und dann werdet ihr automatisch informiert, wenn es eine neue Folge geht. Und ich freue mich auf ein Wiedersehen, Thomas.
Christoph, vielen Dank. Danke für die interessanten Fragestellungen.
Sehr gern. Bis zum nächsten Mal.
Danke. Tschüss.